Ja, ihr Lieben, wir haben eine besondere Woche hinter uns, eine historische Woche. Die Queen, die britische, englische Königin, ist gestorben. Mit weit über 90 Jahren, mit einem Thronjubiläum, ich glaube, von über 70 Jahren. Das war schon historisch. Ich weiß nicht, kennt jemand eigentlich noch die Vorgängerin? Ich kenne sie nur als Queen Mom, aber die hatte ja einen anderen Titel. Wie hieß denn die Vorgängerin überhaupt? Ach, die war gar nicht Queen, die Mutter? Okay, Entschuldigung. Wie hieß denn die Vorgängerin oder der Vorgänger? Okay, Georg der Sechste. Gut, ich bin nicht so gebildet in britischer Geschichte, aber danke. Okay. Ja, auf jeden Fall ist es eine besondere Woche und es gibt viele Sendungen im Moment über die Queen. Und natürlich gibt es jetzt auch einen neuen König und daran muss man sich erstmal gewöhnen, ne? Für mich war es 47 Jahre lang Prinz Charles und jetzt muss man sagen König Charles III. Oder King Charles. Genau. Und es war spannend, wie wird der neue König auftreten? Was wird der neue König sagen? Welche Botschaft hat er an das Volk weiterzugeben? Und es ist ja oft so, wenn jemand in einer besonderen Position seine ersten Worte richtet an die Menschen, dann hört man besonders genau hin. Was hat der jetzt zu sagen? Was ist ihm wichtig? Und es ist nicht nur bei dem König Charles so, das ist auch so, wenn wir einen neuen Bundeskanzler haben, eine neue Bundeskanzlerin. Bei den ersten Worten hört man genau hin. Das hat auch oft etwas Richtungsweisendes, etwas Besonderes, etwas Bedeutsames. Oder wenn an einer Universität ein besonderer Professor beginnt, dann hält er eine Antrittsvorlesung. Und das ist auch nicht so etwas wie jede Vorlesung, sondern dann macht er vielleicht klar, auf was es ihm besonders viel Wert liegt. Meine Frage war, die mich beschäftigt hat, was war eigentlich die Antrittsrede von Jesus? Was waren eigentlich seine ersten Worte? Die letzten Worte, die kennen wir ja auch vom Kreuz, ne? Aber womit hat er begonnen? Was war ihm am Anfang gleich wichtig? Wo wollte er sein Programm vielleicht sogar ankündigen? Und um das rauszukriegen, müssen wir in das älteste Evangelium schauen. Das älteste Evangelium, das ist das Markus-Evangelium. Und das ist auch, weil Petrus da auch mitgemischt hat so ein bisschen wahrscheinlich, ist es auch besonders nah dran an dem irdischen Jesus. Und da wird uns überliefert, was am Anfang war. Markus zum Beispiel hat überhaupt nichts über Weihnachten erzählt, das hat ihn gar nicht interessiert, die Geburt, aber die Antrittsrede, und die habe ich euch jetzt mal mitgebracht, das ist nur ein Vers, ich habe den für mich selbst übersetzt und ihr könnt den hier auch hier vorne lesen. Da sagt Jesus, endlich ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist da, darum kehrt um und glaubt an das Evangelium oder, wenn man das auch noch übersetzen will, an die frohe Botschaft, an die frohmachende Botschaft. Endlich ist die Zeit gekommen, das Reich Gottes ist da, darum kehrt um und glaubt an das Evangelium. Uwe, du kannst den Vers gerne jetzt während der ganzen Predigt hier vorne lassen. Vier Aspekte sind in diesem einen Vers enthalten. Vier Aspekte in dieser Antrittsrede, in diesem programmatischen Satz von Jesus. Das erste, die Zeit ist erfüllt. Jesus sagt, das Warten ist vorbei, es hat ein Ende, es reicht, die Zeit ist da. Ihr müsst nicht länger warten. Denn Warten war schon eine große Zumutung für die Juden. Die Juden haben Jahrhunderte auf ihren Erlöser gewartet. Der war angekündigt worden im 6. Jahrhundert, im 5. Jahrhundert und dann haben sie gewartet und gehofft und gewartet und gehofft und es passierte nichts. Und so richtig viel Hoffnung war bei dem einen oder anderen gar nicht mehr da. Und jetzt sagt Jesus, das Warten ist vorbei. Euer Warten hat sich erfüllt. Jetzt ist die Zeit da, die Gott schenkt. Vielleicht kennt ihr das auch aus eurem Leben. Manchmal wartet man und wartet man. Das kann etwas Negatives sein, auf eine Diagnose. Und man hat Angst, wie wird sie sein? Oder man wartet ganz aufgeregt auf einen Liebesbrief, insofern heute noch Liebesbriefe geschrieben werden. Ja, das ist dann spannend. Oder was hat das Bewerbungsgespräch ergeben? Was sagt der Arbeitgeber? Habe ich eine Chance, dort meine Arbeit beginnen zu können? Warten gehört zu unserem Leben. Und es ist schön, wenn Warten auch mal ein Ende findet. Und besonders, wenn es um die großen Fragen des Lebens geht. Und so war es bei Jesus. Jesus hat gesagt, Leute, das Warten hat ein Ende, die Zeit ist da. Der zweite Punkt, das Reich Gottes, sagt Jesus, ist herbeigekommen. Wenn wir uns mal die ersten drei Evangelien anschauen, dann müssen wir oder können wir sehen, dass dieser Begriff Reich Gottes für Jesus das zentrale Thema seiner Verkündigung ist. Er redet über nicht so viel wie über das Reich Gottes. Es gibt eine ganze Sammlung von Reich Gottes Gleichnissen im Matthäusevangelium zum Beispiel. Also wenn wir wissen wollen, was ist das Zentrum seiner Botschaft, dann war es die Rede vom Reich Gottes. Das Problem ist aber, dass dieser Begriff Reich Gottes missverständlich ist, weil wir verbinden mit dem Wort Reich meistens so eine geografische, politische Größe. Das Deutsche Reich, das Römische Reich, das ist dann so eine Größe. Und wenn man jetzt denkt, das ist ein bestimmtes Gebiet, wo Gott sein Reich hat, oder es ist sogar der Himmel, aber das meint Jesus nicht, wenn er vom Reich Gottes spricht. Eigentlich ist eine andere Übersetzung besser, nämlich die Königsherrschaft Gottes. Jesus hat von der Königsherrschaft Gottes gesprochen. Und was er damit meint, ist ganz einfach. Jesus sagt, Gott ist der König aller Könige. Und diese Königsherrschaft soll jetzt sichtbar werden. Diese Königsherrschaft soll jetzt erkennbar werden in der Welt. Gott will seine Herrschaft durchsetzen. Zum Heil für die Welt, zum Segen für die Welt, zur Liebe, zur Barmherzigkeit. Er will einfach nicht nur König sein im Himmel, er möchte seine Königsherrschaft auf dieser Erde durchsetzen, ihr einen Stempel aufdrücken. Und dann wird's besonders. Dann sagt Jesus nämlich, mit mir ist dieses Reich, ist diese Herrschaft angebrochen. Also er bindet das an sich. Überall, wo Menschen sich auf Jesus einlassen, überall, wo Menschen sich inspirieren lassen von diesem Jesus, überall, wo Menschen sich prägen lassen, dort ist Reich Gottes. Dort ist Königsherrschaft Gottes. Also nicht irgendwo weit weg, sondern in deinem Leben kann das sein, Königsherrschaft Gottes, wenn du dich prägen lässt, wenn du dich öffnest für Jesus Christus. Der dritte Punkt, die erste Konsequenz, also aus den beiden ersten Punkten gibt es zwei Konsequenzen. Ich habe gesagt, die Zeit ist erfüllt, die Königsherrschaft Gottes ist da. Und die erste Konsequenz sagt Jesus, tut Buße oder kehrt um. Das Wort Buße ist ein Wort, das man entweder gar nicht mehr kennt, oder man kennt es nur aus einem negativen Zusammenhang. Es gibt die Büßerbank, es gibt Bußgeld und so. Auf jeden Fall ist Buße nichts Positives in unserem Sprachgebrauch, falls wir es überhaupt noch benutzen. Was meint Jesus damit? Geht es um was Trauriges? Geht es um Strafe und so? Nein, Jesus meint damit einfach, kehrt um. Verändert euer Denken. Verändert eure Ausrichtung. Verändert eure Ziele. Ordnet euer Leben und denkt über eure Prioritäten nach. Verändert euch, kehrt um. Wenn ihr irgendwohin unterwegs seid, wenden und umkehren. Darum geht es. Und Umkehr im Sinne von Jesus hat drei Aspekte. Das eine nämlich, kehrt um nach Hause. Kehrt um zum Vater, zum himmlischen Vater. Gestern haben wir in Kirche Kunderbund hier mit 70 oder 80 Leuten, das war begeisternd, viel über den Vater gesprochen und gehört. Und Jesus lehrt uns, kehrt um zum Vater. Es gibt einen Gott, den kann man auch Mutter nennen. Ne? Also Gott ist nicht nur wie ein Vater, Gott ist auch wie eine Mutter. Er lädt uns ein, an sein Herz zu kommen. Er lädt uns ein, zu sich zurückzufinden. Er lädt uns ein, in seine Gegenwart zu kommen, dass wir wieder mit ihm in Kontakt treten. Also der erste Aspekt von Umkehr ist Heimkehr zu diesem Gott, der sich sehnt nach dir, der sich sehnt nach deinem Herzen, der sich sehnt nach deiner Liebe. Du bist eingeladen, kehr um, heim zum Vater, heim zu Gott, der genauso wie eine Mutter ist. Das war Jesus wichtig, diese Umkehr zu Gott. Und dann aber auch, das der zweite Aspekt, kehrt euch weg, kehrt euch ab. Auch das war für Jesus wichtig. Wenn man ihm folgen will, dann kann nicht alles so bleiben, wie es ist. Dann muss man sein Leben eben überdenken. Wenn man eine neue Richtung einschlagen will, dann muss man die eigenen Werte hinterfragen. Dann muss man gucken, geh ich noch richtig mit meiner Zeit um? Gehe ich richtig und in guter Weise mit meinem Körper um, mit meinem Geld? Mit vielen Dingen ist wirklich das, wie ich lebe, noch das, wie es Gott und dem Evangelium entspricht. Und darum heißt Umkehren immer auch, überprüfe kritisch dein Leben und kehr dich ab von dem, was dich trennt, was dich aufhalten will. Und es waren in der Zeit von Jesus einige Dinge, wo er seinen Leuten, seinen Jüngern sagen musste, das ist nicht mehr möglich, das geht jetzt nicht mehr. Also Nachfolge ist nicht einfach nur schön und macht Freude und ist Spaß. Nachfolge ist auch eine Zumutung. Nachfolge kann auch bedeuten, dass ich mich von Dingen trennen muss, dass ich Einschnitte vornehmen muss, dass ich Dinge aufgeben muss. Auch das ist möglich, oft sogar nötig, wenn ich Jesus folgen will. Und das Dritte, kehrt euch hin. Also kehrt heim zum Vater, kehrt euch ab von dem, was trennt. Aber Jesus sagt vor allem auch, kehrt euch hin. Hin zur Welt, wendet euch zur Welt hin. Denn Jesus ruft nicht in die Isolation. Es gibt ja Christen, für die ist die Isolation ein Lebensmodell. Ja, das ist so. Viele Christen in der Kirchengeschichte gehen in Klöster, in Lebenswelten, die sich auch von der Welt absondern. Und das will ich auch gar nicht bewerten. Das ist ein Lebensmodell, das für manche Christen erstrebenswert ist oder auch genau das Richtige ist. Aber die Spitze von Jesus ist eigentlich, dass wir uns nicht absondern von der Welt, dass wir uns nicht isolieren als Christen, sondern dass wir uns zuwenden, dass wir auf die Welt zugehen und dass wir die Werte in die Welt hineinbringen, die ihm wichtig sind. Dass wir uns einsetzen für Menschenrechte, für Tierrechte, dass wir uns einsetzen für soziale Gerechtigkeit, für Barmherzigkeit, für Liebe, damit das Gesicht dieser Welt anders wird. Jesus will seine Herrschaft hier erkennbar werden lassen. Und dazu sind wir berufen, dass wir hin zur Welt gehen, dass wir Menschen einladen in die Beziehung zu Gott, aber dass wir auch durch unser Verhalten, durch unsere soziale Ausrichtung, durch unsere ökologische Ausrichtung, ja, das ist ein ganz großes Thema, die ökologische Verantwortung von Christen, das wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch ein viel wichtigeres Thema werden. Dazu sind wir berufen, dazu hat Jesus uns bestimmt. Und die zweite Konsequenz, und das ist dann auch mein letzter Punkt, glaubt an die frohe Botschaft. Ne? Also Jesus sagte, das Himmelreich oder das Reich Gottes ist da, die Zeit, das Warten ist erfüllt. Die erste Konsequenz, kehrt um. Und die zweite Konsequenz, glaubt an die frohe Botschaft. Jetzt könnte man ja sagen, gut, ich glaube daran, an die frohe Botschaft, alles gut. In der Bibel meint Glauben nicht so sehr, ich glaube hier oben, dass das stimmt mit der frohen Botschaft, sondern die Bibel lädt uns ein, dass diese frohe Botschaft, Evangelium, wirklich unser Herz bestimmt und dass wir uns davon prägen lassen. Und wenn das nämlich so ist, wenn wir uns von der frohen Botschaft im Herzen berühren lassen, dann werden wir wirklich froh. Ich finde das total entspannend, wenn die frohe Botschaft von Jesus stimmt. Ich finde, das macht total gelassen, wenn die frohe Botschaft von Jesus stimmt. Was ist denn diese frohe Botschaft? Die sagt zum Beispiel, über deinem Leben steht ein dickes Plus und kein Minus. Ich weiß nicht, wie du über dein Leben denkst. Du ständig deine Defizite, deine Handicaps im Blick hast, was alles nicht gut gelaufen ist, was alles schlecht ist. Das Evangelium sagt, über deinem Leben steht ein dickes Plus und kein Minus, weil es einen Gott gibt, der dich liebt, so wie du bist. Mit deiner Geschichte, mit deinen Brüchen und Rissen, mit deinen Stärken und Schwächen. Immer steht über dein Leben ein dickes Plus. Das Evangelium bedeutet, du bist gewollt. Du bist gewollt vom ersten Tag deines Lebens bis zum letzten. Auch wenn deine Eltern dir vielleicht gesagt haben, du bist nicht gewollt. Oder wenn dir deine Frau, dein Mann, der Ex-Partner, die Kinder, der Arbeitskollege dir immer wieder sagen, du bist eine Nullnummer, du bist ein Loser. Du bist gewollt von diesem Gott. Das ist das Evangelium, was dir gilt, was jedem gilt. Und dass Jesus deine Schuldfrage geklärt hat. Wir alle werden schuldig. Und wir alle müssen irgendwie damit leben, aber wir dürfen das bei ihm abgeben. Er nimmt uns unsere Schuld und es gibt immer wieder einen Neuanfang. Ihr Lieben, wenn das nicht wirklich froh macht, ich finde, das macht froh. Und das Letzte dann, Jesus vollendet unser Leben. Ja, das ist ja so die Frage, kommen wir wirklich am Ende irgendwo an? Ja, geht das alles gut? Wir haben das Versprechen, Paulus sagt das so, der in uns angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden. Jesus bringt mein Leben an sein Ziel. Jesus bringt dein Leben an sein Ziel. Und das ist, finde ich, ganz, ganz großartig. Ich komme zum Schluss, meine Lieben. Markus 1, Vers 15 ist die Regierungserklärung von Jesus laut dem Markus-Evangelium. Und das hat sich dann auch durchgezogen. Lest mal die ersten drei Evangelien, da könnt ihr das überall erkennen, diese Idee vom Reich Gottes. Was heißt das jetzt für uns? Wie kommt dieser König? Dieser König ist Gott sei Dank anders als die Könige dieser Welt. Er kommt nicht wie Putin, der ein Land überrollt mit Gewalt. Er kommt nicht und setzt die Brechstange ein, sondern er kommt mit einer Einladung. Und jetzt spoilere ich schon mal auf Advent. Ne? Es gibt ja auch bald Lebkuchen im Aldi. Da kann man auch schon mal einen Adventsgedanken sagen. Das singen wir, macht hoch die Tür macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Und so heißt es im Psalm 24 und in diesem Lied, wir sind eingeladen und herausgefordert, die Lebenstür für diesen König zu öffnen. Der tritt ihn nicht ein. Der kommt nicht mit der Brechstange, nicht mit Panzern. Der klopft an und sagt, hey, ich bin der König aller Könige. Darf ich dein König sein? Darf ich bei dir meine Herrschaft durchsetzen? Und es gibt eigentlich nichts Schöneres und nichts Besseres. Amen.